Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Könige, Kapitel 17. Wir machen weiter mit unserer Serie über den Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen zu 1. Könige 17. Wir sind angelangt in Vers 2. Ich lese uns die Verse 2 bis 6. 1. Könige 17, die Verse 2 bis 6. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, zu Elia. Geh von ihr fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. So ging er hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Und du großer, herrlicher Gott, wie wunderbar, gnädig und barmherzig bist du. So gebrauche doch dieses Wort, dass wir dich mehr lieben, dass wir uns mehr an dir freuen, dass wir dich mehr ehren. Herr, dass wir dir mehr gehorchen von ganzem Herzen, denn darauf ruht dein Segen. Und so segne uns jetzt, lass dein Angesicht freundlich über uns leuchten, wenn wir dein Wort betrachten, und hilf uns, dass es Worte des Lebens an uns sind. Darum bitten wir dich in dem Namen Jesu und zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie es aussah vor rund 3000 Jahren in Israel. Und geistlich gesprochen können wir sagen, lag das Land in tiefster Finsternis. Das Nordreich Israel wurde regiert von einem gottlosen Mann mit dem Namen Ahab. Und kein König hatte jemals den Herrn so zum Zorn gereizt wie dieser Mann. Er machte den Baalskult, den Götzendienst, zur Staatsreligion. Der Baal wurde nun überall verehrt, der als Wettergott oder Fruchtbarkeitsgott galt, der Regen und reiche Ernte schenken sollte. Alle wurden ihm ungehorsam, den wahren, lebendigen Gott. Und dabei hatte der Herr doch in seinem Gesetz in aller Deutlichkeit gewarnt und gesagt, sei es im 5. Buch Mose, Kapitel 11, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, so dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus eurem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Der Herr hat sie gewarnt, ausdrücklich, in aller Deutlichkeit, aber sie haben nicht auf seine Stimme gehört und darum entbrennt nun der Zorn des Herrn. Er beruft den Propheten Elia und er sendet ihn aus mit einer Gerichtsbotschaft an diesen König. Der Herr wird nun das Land schlagen mit absoluter Dürre. Kein Regen, kein Tau, und zwar jahrelang. Das bedeutet absolute Hungersnot im Land, nationaler Notstand. Das treibt dieses Land in den Ruin und die Menschen werden verschmachten. Heute nun sehen wir, was passiert, nachdem Elia die Gerichtsbotschaft an König Ahab überbrachte. Wir sehen, was danach passiert, nachdem er diese Botschaft überbringt. Und dabei lasst uns zwei Dinge anschauen. Erstens, eine Warnung vor Ungehorsam. Und zweitens, eine Ermutigung zum Gehorsam. Erstens nun, eine Warnung vor Ungehorsam. Also wir hatten gehört, Elia tritt plötzlich auf, aus dem Nichts steht er da. Aber genauso schnell, wie er auftritt, verschwindet er auch wieder. Der Herr spricht zu Elia, verbirg dich an einem Bach. Dabei ist doch Elia gerade erst in die Öffentlichkeit getreten. Warum soll sich Elia nun wieder verbergen, verstecken? Nun sagen viele, er musste ja fliehen, um eben nicht von dem König Ahab umgebracht zu werden. Er muss sich sozusagen verstecken, sonst wird er gefunden. Und sicher ist da was dran, aber denkt einmal. Meint ihr wirklich, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er sendet seinen Boten, um eine Gerichtsbotschaft zu übermitteln, und danach sagt er zu ihm, und jetzt seh zu, dass du verschwindest, so schnell wie möglich. Denn ich wüsste nicht, wie ich den König sonst irgendwie wehren könnte, dass er dich tötet. Wirklich? Denkt ihr denn, der Herr wäre so schwächlich, dass Elia sich fürchten müsste vor Ahab? An einer anderen Stelle in 2. Könige Kapitel 1 lesen wir, wie Soldaten zu Elia kommen und ihn festnehmen wollen. Und was passiert? Einmal und wiederum, Feuer kommt vom Himmel und verschlingt sie alle, frisst alle Soldaten auf. Meint ihr wirklich, dass Gott es nötig hätte, dass sein Prophet sich verstecken muss, irgendwo an einem Bach? Nun, wir wissen, Elia wurde tatsächlich gesucht. Er wurde dringend gesucht. Denn was hat Elia denn gesagt? Erinnert euch daran, in Vers 1 haben wir das gehört. Da sagt er, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elia sagte also, die Dürre wird nur beendet, wenn er es sagt. Wenn der Prophet Gottes, das heißt das Sprachrohr Gottes, sagt, die Dürre ist beendet, dann und nur dann wird es wieder Tau und Regen geben. Also wenn nur das Wort des Elias diese Dürre beenden kann, ja, was denkt ihr, was wohl passiert? Ahab, ja, das gesamte Volk wird Elia suchen. So wie der Pharao Mose immer wieder rufen ließ, Und ihn sagte, bete doch dafür, dass diese Plagen aufhören. Und tatsächlich, Ahab ließ nach Elia suchen. Im nächsten Kapitel sehen wir, dass Elia einen Diener von Ahab begegnet, Obadja. Und der sagt ihm, was in diesen Jahren der Dürre geschah. In Kapitel 18, Abvers 10, da heißt es, da sagt Obadja zu Elia, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr, also Ahab, nicht gesandt hat, um dich zu suchen, und sagten sie, er ist hier nicht, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Seht ihr hier, Elia wurde wirklich gesucht. In alle Königreiche wurde gesandt. Und diese mussten schwören, dass sie Elia nicht gesehen haben. Denn Elia war Staatsfeind Nummer 1. Wenn Elia sagt, nur auf mein Wort hin wird diese Dürre beendet, dann wird man ihn suchen. Aber wisst ihr was? Man fand ihn nicht. Das bedeutet, es wird kein Wort gesprochen, dass die Dürre aufhört. Elia sollte sich verbergen. Der Herr hat es geboten, aber warum? Nur deshalb, damit der Herr ihn dadurch beschützen kann? Nun, ich denke, wenn Gott seinen Propheten wegführt, der Einzige, der ein Wort sprechen kann, damit diese Dürre beendet wird, wenn der Herr seinen Propheten wegschickt, verbirgt er damit selbst sein Angesicht und macht damit klar, dass sein Gericht beschlossen ist. Und da wird keiner sein, der zu Elia kommen kann. Und Elia wird kein Wort sprechen. Das Gericht über dieses Volk ist beschlossen. Der Herr verbirgt Elia nicht bloß, damit ihm niemand etwas tut. Der Herr verbirgt Elia, damit Elia etwas nicht tut. Damit niemand zu Elia kommt und ihn anbetteln kann und anrufen kann. Das Gericht ist beschlossen. Denn man könnte fragen, warum ist der Auftrag an Elia nicht, geh nun hin und wende dich dem Volk zu und verkündige die Botschaft der Buße, damit sie nicht umkommen und ich nicht über sie kommen lasse, was ich angedroht habe. Stattdessen befiehlt der Herr, geh von hier fort und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Eigentlich müsste man doch jetzt erwarten, dass Elia landesweit zu Buße aufruft und die Massen erreicht und umherzieht und predigt. Und stattdessen soll dieser Mann Gottes sich verbergen. Der Einzige, der da noch auftreten kann und Worte des Lebens hat. Nur eine kurze Ankündigung und das war's. Und danach soll er sich verstecken. Er soll nicht gefunden werden. Er soll diese Dürre nicht beenden. Dieser Mann soll jetzt in absolute Isolation gehen. Da soll keiner sein, der ihn sieht. Keiner, der ein Wort zu ihm spricht. Und ich denke, euch ist klar, was das bedeutet. Gott hat sein Gericht beschlossen und er lässt sich nicht mehr davon abbringen. Es heißt in Jeremia Kapitel 11, Vers 11. Darum so spricht der Herr. Siehe, ich bringe Unheil über sie, dem sie nicht entgehen können. Und sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde nicht auf sie hören. Solch eine Aussage, ihr Lieben, von Gott finden wir an zahlreichen Stellen in der Heiligen Schrift. Der Herr hat sich entschlossen, Israel zu schlagen, und er lässt sich nicht davon abhalten. Er hat bestimmt, es werden Jahre der Dürre sein, und so soll es kommen. Es ist so, wie wir in Sprüche Kapitel 1 lesen. Da ruft die Weisheit den Menschen zu, und hört mal, was die Weisheit Gottes den Menschen zu sagen hat. Da ist es: Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben, und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Weil ich rief, ihr euch aber weigertet, weil ich meine Hand ausgestreckt habe und niemand von euch aufmerkte, und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnungen nicht wolltet, jetzt hör mal genau hin, so will auch ich bei eurem Unglück lachen und will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt, wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht wollten und verschmäht haben, meine Ermahnung. Der Herr hat Israel sein Wort gegeben. Er hat einen Propheten nach dem anderen gesandt. Sie hatten Mose, sie hatten die Richter, sie hatten die Propheten, aber sie wollten nicht hören. Und nun kündigt der Herr durch diese Verborgenheit des Elias den schlimmsten Fluch an über dieses Land. Der Herr verbirgt sein Angesicht und sein Gericht ist sicher. Ihr Lieben, das ist schlimmer als eine Hungersnot. Denn es steht geschrieben in Amos Kapitel 8. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und von Norden bis Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Ahab hat Elia gesandt in alle Länder, in alle Königreiche und sie fanden ihn nicht. Sie fanden das Wort des Herrn, den Propheten nicht. Das ist das Schlimmste, was der Herr tun kann, wenn er sein Gericht ankündigt und dann sein Angesicht verbirgt. Und das Gericht ist unabwendbar. Ich hoffe so sehr, ich bete so sehr, dass du nicht in diesem Zustand bist. Wie oft wurde das Wort des Herrn zu dir gepredigt? Wie oft hast du es gehört? Wie oft hast du seine Mahnungen gehört? Und immer wieder streckt er seine Hand aus, aber du willst nicht gehorchen? Dann wundere dich nicht, wenn an einem Tag dein Unglück über dich kommt und es keinen drin gibt und Gott sich verbirgt und dir nicht antwortet. So spricht der Herr heute Abend zu dir. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruf ihn an, während er noch nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre sich um zu den Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Sei gewarnt. Wenn du im Ungehorsam verharrst, dann mag es sein, dass der Tag deines Gerichts kommt, wenn du es nicht erwartest. Und der Herr wird dich strafen und er wird nicht ablassen. Kehre heute um, suche sein Angesicht. Aber ihr Lieben, dieser Text spricht ja nicht bloß von der Strafe Gottes über Israel. Hier geht es in erster Linie darum, dass wir sehen, was Elia tut. Und das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Eine Ermutigung zum Gehorsam. Wir sehen hier nicht den Ungehorsam Israels, wir sehen hier den Gehorsam Elias. Schaut mal mit mir, wie Elia dem Herrn aufs Wort gehorchte. Da heißt es in Vers 2, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und dann in Vers 5, da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Und er ging hin und blieb am Bach Krit. der vor dem Jordan ist. Wir sehen hier einen Mann, der gehorsam war. Er tat nach dem Wort des Herrn. Und ihr Lieben, wir müssen darüber nachdenken, das war alles andere als einfach für Elia, so gehorsam zu sein. Ist euch das bewusst? Warum? Warum war es sicherlich nicht einfach für Elia, einfach so zu gehorchen? Nun, zunächst einmal musst du wissen, dass der Herr dem Elia nicht hat wissen lassen, was genau auf ihn wartet. Wir sehen das in der Geschichte Elias immer wieder. Der Herr offenbart ihm seinen Willen nur Stück für Stück, nachdem Elia einen Auftrag erfüllt hat. Also, er bekommt die Anweisung, zu Ahab zu gehen und die Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Aber er hat keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Was wird Ahab dann machen? Was wird dann mit mir passieren? Erst nachdem er diesen Auftrag erfüllt hat, heißt es dann, kam das Wort des Herrn zu ihm und sagte zu ihm, geh, verbirg dich am Bach Krit. Aber was dann? Ihm wird nicht mehr gesagt. Einfach nur geh dorthin. Lebe dort. Ja, und dann heißt es später, Elia wird beobachtet haben, wie der Bach mehr und mehr vertrocknet. Und Elia weiß nicht, was passiert, was auf ihn wartet, wie es weitergeht. Und dann heißt es, erst als der Bach vertrocknet war, kam das Wort des Herrn zu Elia. Die ganze Zeit muss er zuschauen, wie dieser Bach vertrocknet. Und erst danach bekommt er ein Wort des Herrn. Und dann wird ihm gesagt, er soll zu der Witwe in Sidon geben, die ihn versorgen soll. Und auch das tut er und er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und erst dann hört er wieder das Wort des Herrn und jetzt geht zu Ahab und zeigt dich ihm. So ist das in dem Leben des Elias. Stück für Stück offenbart der Herr sein Willen. Als ich in Österreich war vor kurzem, fuhr ich mit meinem Auto eine Serpentine hoch. Weißt du, was das ist? Das ist eine Straße, die schlangenförmig den Bergabhang hochgeht oder runter, je nachdem. Und alles, was du siehst auf diesem Weg, ist eine Kurve nach der anderen. Also ich fuhr hoch, das dauerte ziemlich lange und es war sehr steil, eine enge Auffahrt. Und dieser Weg, der schlängelt sich so den Berg hoch. Und alles, was ich sah, war immer nur eine Kurve. Ich hatte dieses kleine Stück vor mir und dann wieder Kurve. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet, wenn ich jetzt um diese Kurve fahre. Und tatsächlich, plötzlich kommt mir ein Auto entgegen, ich habe da fast einen Unfall gebaut. Und das ist so eng und ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nur diese Kurve, jedes Mal. Kurve, 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 Kurve. Den ganzen Weg, halbe Stunde lang oder sowas, bin ich da hochgefahren. Und ihr Lieben, das ist keine angenehme Fahrt, oder? Weil man einfach nicht weiß, was einen erwartet. Weil man nicht sieht, was auf einen zukommt. Aber so ist es auch im Leben. Es ist unangenehm, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Elia wird gesagt, er soll zum König gehen, der ihn töten kann und soll das Gericht ankündigen. Und er weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und jetzt wird ihm gesagt, verbirg dich. Und er weiß überhaupt nicht, wie es dort weitergeht. Meinst du denn, es war einfach für Elia? Der Punkt ist aber, Elia gehorchte einfach. Er vertraute dem Herrn. Er wusste gar nicht, wie es weitergeht. Er kannte gar nicht den gesamten Weg. Und darum nimm dir doch Elia zum Vorbild. Der Herr lässt dich nämlich oft in deinem Leben im Unklaren darüber, wie es weitergehen wird. Aber das, bitte hör mir genau zu, das sind die Momente in deinem Leben, wo du beweisen kannst, dass du dem Herrn vertraust. Du willst gerne wissen, wie es weitergeht, wie die Zukunft aussieht. Du willst gerne die gesamte Straße überblicken, den ganzen Weg. Aber Gott will, dass du Schritt für Schritt gehorchst und ihm vertraust. Weißt du, was dir wirklich hilft, ist nicht Kenntnis deiner Zukunft. Was dir wirklich hilft, ist Kenntnis deines Herrn. Ihm zu vertrauen. Obwohl du nicht siehst, wie es weitergeht. Und du keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Und alles, was du wo du siehst, ist eine Wand, eine Mauer, eine Kurve. Und du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Ja, wichtig ist nicht, dass du die Zukunft kennst. Wichtig ist, dass du deinen Herrn kennst. Dass du ihm vertraust. Dass du vertrauensvoll ihm folgst, weil du weißt, er hat den Überblick. Er weiß, was auf dich wartet. Nun, ein anderer Grund, warum es sicherlich nicht einfach war für Elia in dieser Situation zu gehorchen war. Der Herr führt ihn hier in absolute Einsamkeit. Absolute Isolation. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Dieser Bach, der bei dem Jordanfluss ist, der ist im Osten, im Ostjordanland. Und Krit bedeutet so viel wie schneiden, also abgeschnitten. Warum? Weil so ist es in der Gegend häufig, dass so ein Bach einfach durch solche Felsenklüfte hindurch verlief. Also sozusagen in den Felsen geschnitten. Hohe Felsenwände links und rechts und dazwischen dieser kleine Bach. Und sicher gab es dort Höhlen und überall Dorngestrüpp. Wir könnten sagen, der ideale Ort, sich zu verbergen und zu verstecken. Denn was sollte ein Mensch dort? Da geht keiner einfach so zum Spazieren hin. Das ist Wildnis. Dort wohnen Raben, aber keine Menschen. Und überleg einmal, was das bedeutet für Elia. Ich habe vor kurzem meinen Söhnen in der Kinderbibel die Geschichte des Elias vorgelesen. Und wir haben so ein nettes Bild gesehen, wie Elia dort sitzt am Bach Krit. Das sah nach Spaß aus. Richtig idyllisch dort, beim Plätschern des Baches wird hier sozusagen von Lieferboten dein Sandwich gebracht und andere Tiere waren auch noch dabei auf dem Bild und alle waren glücklich und voller Freude. Es ist so relaxed, es ist Wellness in der Natur. Muss ich wirklich erklären, dass das nicht so war? Weißt du, das, was hier beschrieben wird, ist kein kleiner Campingausflug in die Natur, um mal irgendwie den Stress des Alltags zu entfliehen, wo man mal seine Seele baumeln lassen kann, so nett übers Wochenende mal. Elia wurde in die absolute Isolation geführt, abgeschottet von seiner Außenwelt. Manche Ausleger, es gibt einige Gründe dafür, für diese Annahme, einige Ausleger vermuten, dass Elia dort etwa ein Jahr lang war. Auf jeden Fall waren es mehrere Monate. Wie dem auch sei. Ihr Lieben, es war kein Wochenendausflug. Es heißt dort, da ging er und tat nach dem Wort, Vers 5 des Herrn. Und er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Er blieb. Er wohnte dort. Überleg dir das. Keine Menschenseele weit und breit. Er muss hausen, wohl in irgendwelchen Felsklüften bei wilden Tieren und seine Besucher sind Raben. Völlig abgeschottet von der Außenwelt. Für die Leute heutzutage natürlich eine völlige Katastrophe. Keine Tageszeitung, ach was sage ich, kein Smartphone. Keiner, der Elia hier in dem Fall irgendwie informiert und ihm sagt, wie die Lage in Israel ist. Kein Gespräch, keine Familie, keine Freunde. Nur Elia, die Felsen, der Bach, die Raben und das jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Denkst du, das war einfach? Dort in der Einsamkeit. Glaubst du, das war einfach? In den Felsen, dort in diesem Bach. Es war aber sicherlich nicht nur schwer für Elia, weil er einsam war, sondern auch, weil er lange warten musste. Lange warten musste und scheinbar völlig nutzlos und inaktiv war. Elia eiferte ja für den Herrn. Er wagte es, Ahab zu konfrontieren und die Gerichtsbotschaft zu übermitteln. Und jetzt konnte Elia endlich etwas tun für dieses Land. Endlich diese lang ersehnte Veränderung herbeiführen durch Gottes Gnade. Doch was bekommt er wie ein Befehl? Geh an einen Bach und verbirg dich. Warte. Das heißt konkret, predige niemanden. Du kannst in dieser Zeit kein Wort weitergeben. Dass niemand, der dir zuhört. Bleib einfach hier. Abgesondert. Meint ihr nicht, er kam sich nutzlos vor, wie irgendwie so auf dem Abstellgleis geschoben, von der Bildfläche plötzlich verschwunden, er ist doch gerade erst aufgetreten. Und jetzt ist er vollkommen inaktiv. Könnte es sein, dass Elia sich vielleicht was anderes vorgestellt hat? Wozu denn jetzt diese Zeit am Bach, wenn er doch so viel Gutes wirken könnte in diesen Monaten? Und der Herr sagt ihm, nein, jetzt ist hier deine Zeit. Hier musst du abwarten, hier musst du stille sein, hier musst du einfach mit mir Gemeinschaft pflegen. Sicherlich wäre er im Geiste schon, er wäre gerne auf dem Berg Karmel im Triumph über die Baalspriester. Nein, noch nicht der Berg Karmel, erstmal der Bach Krit. Meint ihr, das hat er sich so vorgestellt? Aber wisst ihr was? Wir wissen überhaupt nicht, wie Elia gedacht hat über diese Situation. Warum? Wir wissen überhaupt nicht, ob er innere Kämpfe hätte. Warum? Nun, weil hier einfach steht, dass Elia gehorchte. Er stritt nicht, er haderte nicht, kein Wort der Klage, der Beschwerde, nichts davon wird uns überliefert. Einfach nur stille Ergebung in den Willen des Herrn. möchtest du nicht davon lernen? Der Herr führt seine Kinder oftmals in schwierige Lagen. Oftmals hätten wir uns das anders gewünscht, vielleicht leichter und angenehmer, jedenfalls anders. Aber er führt uns in Situationen, wo wir uns vielleicht einsam fühlen. Situationen, die uns alles abverlangen, wo wir an unsere Grenzen gebracht werden, wo alle unsere Pläne, die wir uns so gemacht haben, plötzlich einfach über den Haufen geworfen werden. Aber die Geschichte von Elia am Bach zeigt uns, die Wege des Herrn sind unergründlich. Es ist so. Die Frage ist, ob du ihm vertraust. Die Frage ist, ob du ihm gehorchst. Die Bibel verschweigt das nicht, dass die Wege des Herrn für uns unvorstellbar, nicht nachvollziehbar sind. In Römer Kapitel 11 sagt Paulus, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und wer war sein Mitberater gewesen? Oder in Jesaja Kapitel 55 heißt es, da spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir hätten das wahrscheinlich anders geplant mit Elia. Aber der Herr, ihm gefällt es, auch so oftmals sehr sonderbare, ja wunderbare Wege zu gehen mit seinen Kindern. Denn was ist das mit dem Raben? Wer denkt sich denn sowas aus? Wer von uns wäre auf diese Idee gekommen? Und wir wissen, dass Vögel sich normalerweise nicht an irgendwelche Terminplaner und an irgendwelche Zeitpläne halten. Diese Raben, die sind gefräßig, die verteilen kein Brot und kein Fleisch. All das ist sehr, sehr merkwürdig. Der Herr hätte auch andere Wege gehen können. Wir lesen dann im nächsten Kapitel, dass es noch andere 100 Propheten gab, die Obadja versteckte in Höhlen. Und er versorgte sie heimlich mit Wasser und Brot. Das hätte der Herr tun können. Der Herr hätte auch einfach einen feurigen Wagen aus dem Himmel senden können, um Elia abzuholen. Er hätte auch einen Engel senden können, der ihn versorgt. Was auch immer. Stattdessen Raben. Raben. In völliger Einsamkeit. Raben. Und dann später wird es noch merkwürdiger. Denn er sendet ihn dann zu einer Witwe, die eigentlich nichts mehr hat, die eigentlich damit rechnet, ihr zu sterben. Er verlangt, dass die Witwe ihn versorgt. Was sind das für Wege des Herrn? Sie sind sonderbar und wunderbar, aber hör mal, es ist nicht wichtig, dass du alles verstehst. Es ist wichtig, dass du vertraust und gehorchst. Das ist entscheidend. Elia geht den Weg des Gehorsams. Ja, dieser Weg des Gehorsams ist manchmal sehr einsam, sehr undurchsichtig, sehr unbequem, sehr unverständlich. Aber dieser Weg ist gesegnet. Dieser Weg ist der Weg des Herrn. Wie hat der Herr doch Männer Gottes in der Geschichte durch merkwürdige Wege geführt, wo er sie erst einmal in die Einsamkeit geführt hat, bevor er sie in der Öffentlichkeit gebraucht hat. Lass uns denken an Josef, der erstmal Sklave wurde und dann im Gefängnis war und so weiter, bis er zum Herrscher Ägyptens wurde. Lass uns denken an Mose, der 40 Jahre lang in der Wüste Midians hauste, bevor er das Volk siegreich hinausführte aus Ägypten. Denkt an David, der in der Wüste umherirrte, verfolgt von Saul, bevor er als König auftreten konnte. Denkt an Paulus und diese Zeit ist sehr geheimnisvoll und wir wissen kaum etwas davon. Er war in Arabien, bevor er überhaupt auftrat, war in der Wüste Arabiens und wir wissen nicht, was er dort tat. Wir könnten weitere Beispiele nennen. Klar ist, der Herr formt seine Diener, seine Kinder in geheimnisvoller, wunderbarer Weise, in wundersamer Weise. Alles verläuft nach seinen Plänen. Und du musst verstehen, alles läuft überhaupt nicht nach deinen Plänen. Es ist der Herr, der dich leitet. Wir lesen das in Sprüche Kapitel 19, Vers 21. Da heißt es, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes. Aber der Ratschluss des Herrn, der kommt zustande. In Jeremia Kapitel 10, Vers 23 sagt Jeremia, und ich hoffe, du prägst dir diese Worte ein. Jeremia sagt, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. In anderen Worten, da ist kein Mensch, der Macht hätte über sein Leben, über seine Wege. Es ist der Herr, der uns führt. Es ist seine Vorsehung. Er leitet uns. Die entscheidende Frage ist nicht, in welche Lebenslagen er dich führt. Die Frage ist, ob du ihm gehorchst, wo auch immer er dich hinführt, was auch immer dir begegnet. Dass wir eben nicht zweifeln, nicht rebellieren, nicht klagen. Haben wir nicht gerade gelesen in Philippa? Tut alles ohne Murren, ohne Zweifel. Dem Herrn vertrauen und ihm gehorchen, zufrieden sein mit Gottes Wegen. Schau mal, hier heißt es in Vers 4, ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Die Raben gehorchen dem Herrn. Also wenn die Raben ja eines nicht machen, dann ist es Essen zu verteilen, erst recht nicht bei Menschen. Sie taten es dennoch. Warum? Weil der Herr es befohlen hatte. Sie taten etwas Tag für Tag, Morgen und Abend, was völlig ihrer eigenen Natur zuwidergeht. Oder? Sie mussten sich selbst verleugnen, um das zu tun, was der Herr geboten hat. So, und dieser Gehorsam, dieser tägliche Gehorsam am Morgen und am Abend von diesem Raben, beschämt er dich nicht? Beschämt dich das nicht? Dass Raben dem Herrn gehorchen aufs Wort und Tag für Tag, wahrscheinlich für ein Jahr lang, wie lange auch immer, tun sie, was der Herr sagt, obwohl vielleicht alles in ihnen schreien würde, das Fleisch selbst zu verzehren. Nun, wir wissen, es war die Gnade des Herrn, es war seine Führung. Aber sag mir, sollten die Kinder Gottes nicht weitaus größeren Gehorsam zeigen als diese wilden Raben? Manche von euch werden in sehr unverständliche Lebenslagen geführt, wo du sagst, ich verstehe das nicht und ich wünschte mir, es wäre alles anders. Aber in diesen Tagen, wo du dich so wunderst, hast du die Möglichkeit, dem Herrn Vertrauen zu schenken. Wann denn sonst? Wann solltest du denn dem Herrn sonst vertrauen und im Glauben vorangehen, ohne zu sehen? Einfach zu vertrauen. Wann denn sonst? Wenn nicht dann, wenn du nur eine Kurve siehst und keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Wenn du selbst sagst, ich würde das alles anders machen, aber der Herr leitet mich so, gut, dann will ich mich jetzt stille ergeben und ihm einfach vertrauen. Gott sagt hier, und es soll geschehen, Vers 4, aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Der Herr sagt am Bach Krit, dort will ich dich segnen, dort will ich dich versorgen, nur dort. Wenn Elia an einen anderen Bach gegangen wäre, wenn er nicht gehorsam wäre, dann wären die Raben nicht gekommen. Elia musste dort sein, wo der Herr es geboten hatte. Er musste im Zentrum von Gottes Willen sein. Und hier stellt sich der Herr zu ihm. Hier segnet er ihn. Hier wird er geschützt und Tag für Tag versorgt, jeden Tag neu. Jeden Tag neu durfte Elia am Morgen und am Abend sehen, wie der Herr treu ist, wie er ihn liebt, wie er ihn voller Liebe versorgt. Auch du musst an der Stelle sein, wo Gott dir geboten hat zu sein. Damit meine ich keinen Ort einfach. Ich meine, dass du im Zentrum von Gottes Willen bist. Dass du tatsächlich tust, was er sagt. Und dann kann dir passieren, was du willst. Du kannst ihm ganz vertrauen, weil du weißt, er ist mit dir. Es gab auch einen Tag, wo Elia nicht da war, wo Gott wollte. Gott hatte ihm was anderes befohlen, aber er hatte Angst. Er lief weg von Isabel, weil sie ihm was angedroht hat. Und dann geht er dort auf einen Berg und geht in eine Höhle und übernachtet dort. Und dann kam das Wort des Herrn zu ihm. Und er fragte, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Du solltest doch gar nicht hier sein. Und dennoch begegnet der Herr ihm dort an diesem Ort, wo er nicht sein sollte, in Gnade und Barmherzigkeit. Und er spricht zu ihnen so liebevoller Weise, dass er den Elia umkehrt. Dass der Elia sich wieder auf den Weg macht, wo er sein sollte. Aber meine Frage ist, ob du wirklich in dem Willen Gottes wandelst. Ob du wirklich gehorsam bist. Vertraust du ihm, dass er für dich sorgen wird, wenn du seinen Willen tust. Wenn du genau tust, was sein Wort sagt, dann brauchst du dich nicht zu sorgen. Du brauchst nicht wissen, was morgen sein wird, weil du weißt, der Herr ist mit dir. Bist du in dem Willen des Herrn? Natürlich hast du innere Kämpfe vielleicht, diese klaren Anordnungen des Herrn zu gehorchen. Der Herr sagt dir, du solltest Geld spenden. Du sagst, also wenn ich Geld spende, dann habe ich vielleicht nicht mehr so genug. Ja, du weißt es besser. Du vertraust dem Herrn nicht. Andere sagen, aber zweimal am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen und diesen ganzen Sonntag als Ruhetag beiseite zu nehmen, dabei habe ich doch so wenig Zeit dann für die Uni und andere Dinge. Ich glaube, das kann ich nicht tun. Ja, du weißt es besser. Du vertraust nicht dem Herrn. Andere werden sagen, aber ich kann doch nicht einfach zu Hause bleiben bei meiner Familie als Frau. Ich muss doch auch arbeiten gehen. Das wird nicht funktionieren, dass wir allein von dem Gehalt von dem Mann leben. Ja, du weißt es besser. Du vertraust nicht dem Herrn. Ich kann doch nicht als Ehemann meine Familie Tag für Tag anleiten, Gott anzubeten und sein Wort zu studieren. Das ist doch im Alltag viel zu stressig. Du weißt es besser. Du vertraust nicht dem Herrn. Ich kann doch jetzt nicht aufstehen und irgendwie Jesus bezeugen vor meinen Freunden oder auf dem Arbeitsplatz oder wo auch immer. Dann bin ich doch isoliert. Das kann doch der Herr nicht von mir wollen. Ja, du vertraust dem Herrn nicht. Du weißt es besser. Ich muss doch betrügen und das tun, was mein Chef gesagt hat auf der Arbeit, sonst werde ich doch meinen Job verlieren. Man sieht, wem du eigentlich vertraust. Es ist nicht der Herr. Es gibt so viele Gebote, die, wenn der Herr sie uns gibt, die uns scheinbar einen Nachteil irgendwie bringen. Aber wenn wir ihm doch wirklich vertrauen, dann werden wir auch erleben, wie er sich zu uns stellt. Ich kann doch dieses nicht, ich kann doch jenes nicht. Wie wäre es denn einfach anzufangen zu glauben und zu sagen, er kann. Ich gehe zu Ahab, ich gehe zu dem Bachkrit, ich gehe zu der Witwe. Ich tue all das, was der Herr sagt, weil ich weiß, auf ihn kann ich mich verlassen. Er macht das Unmögliche möglich. In welchen schwierigen, unangenehmen Lebensumständen der Herr dich auch führt. Es können Zeiten der Krankheit sein, Zeiten, wo dir sozusagen dein Essen gebracht werden muss, wo du so inaktiv bist, wo du dich fragst, was sollen diese Zeiten? Zeiten der Einsamkeit, Zeiten der Enttäuschung, Zeiten, wo du dir einfach wünschst, es würde anders kommen. Zeiten, wo du dich irgendwie auf diesem Abstellgleis geschoben fühlst, Zeiten der Not. Und ihr Lieben, es mag auch der Tag kommen, wo du Zeiten auf deinem Sterbebett erleben musst, wo du nichts mehr tun kannst, wo du einfach nur da liegst. Die Frage ist, ob du diese Zeiten annehmen kannst aus der Hand des Herrn. Nimmst du seine Führung an? In Jeremia Kapitel 17 werden zwei Menschen miteinander verglichen. Die werden gegenübergestellt. Und da heißt es in Jeremia Kapitel 17, Abvers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das ist Ahab. Ahab geht ein Bündnis ein mit den Sidoniern und vertraut auf ihre Kraft und auf die Macht von Menschen und sein Herz weicht von dem Herrn. Verflucht ist ein solcher Mann. Hier heißt es, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nichts sehen, dass das Gute kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist der Fluch über die Ungehorsamen, über die, die den Herrn nicht vertrauen. Und jetzt hör einmal, jetzt wird Elia beschrieben. Also alle, die auf den Herrn vertrauen, ab Vers 7, da heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Elia, was für ein Mann. Mag die Hitze doch kommen. Er vertraut auf den Herrn. Und er bringt seine Frucht. Und ich hoffe und bete, dass auch du so ein Mensch bist. Jemand, bei dem man ins Leben schaut und man sieht, er vertraut, sie vertraut auf den Herrn. Sie handelt und er handelt nicht nach Menschenweisheit und sortiert sein Leben so, wie es einfach normale Menschen tun würden, die vernünftig sind. Nein, dass man über dich sagen kann, was in Sprüche Kapitel 3 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinem Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Aber ein letztes lasst mich noch sagen. Ja, lerne von Elia. Aber Elia war nicht einfach gesegnet, weil er gehorsam war. Elia war auch ungehorsam. Wir wissen das aus der Schrift. Jetzt möchte ich dir etwas sagen, was hier nicht im Text steht. Aber Elia kannte jemanden, der war gehorsamer als er. der viel Schlimmeres erlitten hat, doch gehorsam war, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir lesen in der Heiligen Schrift in Lukas 9, dass Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, verherrlicht wird und wir sehen, wie wunderschön, göttlich er strahlt in seiner Pracht. Und da heißt es dann doch tatsächlich, und siehe, zwei Männer redeten mit Jesus. Es waren wer? Mose und Elia. Worüber haben die beiden sich eigentlich, mit Jesus unterhalten? Es wird uns gesagt. Diese erschienen, also Mose und Elia, erschienen in Herrlichkeit und besprachen was? Sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ausgang ist ein anderes Wort für seinen Tod. Elia und Mose, also reden wir mal nur über Elia jetzt. Elia ist bei dem Herrn und er bespricht was mit dem Herrn? Er redet mit dem Herrn Jesus über seinen Tod, den der Herr Jesus erleiden wird in Jerusalem. Wir sehen, Elia ist in Herrlichkeit, aber nicht, weil er immer gehorsam war. Wir wissen, er war ein Sünder. Seine Hoffnung lag ganz auf dem, der immer gehorsam war. Es heißt, sie sprachen über seinen Ausgang, den er in Jerusalem haben sollte. Jesus hat ein Gebot bekommen, sein Leben hinzugeben am Kreuz. Und Jesus war gehorsam. Er war im Garten Gethsemane und sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich wirklich selbst verleugnet. Er war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ja, du und ich, so wie wir hier sitzen, haben oft nicht gehorcht. Wir waren oft ungehorsam. Wir waren nicht wie Elia. Ja, und auch Elia kann nicht gerecht dastehen vor dem Herrn durch seinen Gehorsam. Wir schauen gemeinsam als Gemeinde Jesu auf den, der wirklich gehorsam war. Der unseren Ungehorsam wieder gut gemacht hat. Christus, der den schwersten Weg gegangen ist. Und sein Leben hingegeben hat in Gehorsam, auf dass wir befreit werden von unserem Ungehorsam. Lasst uns lernen, von Elia gehorsam zu sein, ja. Aber lasst uns dabei nicht selbstgerecht werden, sondern lasst uns auf den schauen, der Einzige war, der vollkommen gehorsam war. Der Geliebte, der Heilige, der wunderbare Herr Jesus Christus. Lasst uns doch ihm vertrauen. Er, der den schwersten Weg gegangen ist, uns ihm ganz anvertrauen. Uns ihm ganz ausliefern und sagen, du bist diesen Weg des Gehorsams gegangen. Lass auch mich ihn gehen, durch deinen Beistand, durch deine Gnade. Führe mich. Und wohin auch immer du gehst, will ich dir folgen und dir vertrauen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und miteinander beten. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort. Du hast Balsam ausgegossen in unsere Seelen. Und wir wollen dir mehr vertrauen in allem, was auch kommt, in jeder Situation, in der wir jetzt sein mögen oder in die du uns noch führen wirst, Herr. Sorge doch dafür, dass wir ganz im Frieden sind. Nicht, weil wir wissen, was geschieht, aber weil wir wissen, wer derjenige ist, der es geschehen lässt. Weil wir dich kennen und dir vertrauen, weil wir fest davon überzeugt sind, alles wird uns zum Guten mitdienen. Du wirst nicht zulassen, dass uns Schlimmes geschieht. Und selbst wenn wir hier Schlimmes erleben sollten, so wissen wir doch, es hat einen ewigen Sinn. Und wenn wir bei dir sind in der Herrlichkeit, so wie Elia, werden wir erkennen, dass du alles wohlgemacht hast. Wir beten für all die Brüder und Schwestern, die jetzt in solchen Situationen sind, wo sie nicht verstehen, warum sie das erleben müssen, wo sie nicht wissen, wie das weitergehen soll. Wir beten, dass sie Vertrauen haben, dass du sie heute stärkst, dass sie dir ganz vertrauen. Wir beten für uns alle, Herr, die wir jetzt vielleicht noch nicht in solchen Situationen sind, aber wenn wir in solche Situationen kommen und wir wissen, wir werden in solche Situationen kommen, dann hilf, dass wir uns erinnern an dieses Wort, dass wir uns erinnern an Elia, wie du ihn versorgt hast. Herr, und dann hilf, dass wir gehorsam sind. Herr, wenn die ganze Schöpfung dir gehorcht und auf dein Wort tut, was du sagst, seien es die Raben, die dein Wort erfüllen, seien es Wind und Wellen, die dir gehorchen, Herr, dann hilf, dass auch wir gehorsam sind, dass wir tun, was du sagst, weil wir darauf vertrauen, dass deine Gedanken höher sind als unsere und deine Wege höher sind als unsere und dass du uns wohlführen wirst, dass wir uns nicht sorgen, was wir essen sollen und trinken sollen und anziehen sollen, sondern dass wir darauf vertrauen, du bist unser Hirte und du wirst uns versorgen. Denn jeden Tag bist du uns hineinführst in die Herrlichkeit. Und so mach uns gehorsam, dass wir nicht aufbegehren, dass wir nicht unsere Wege gehen wollen, nicht unseren Willen durchsetzen wollen, sondern tun, was du sagst. Nicht, um uns damit etwas zu verdienen, Herr, sondern weil du, Herr Jesus, alles für uns verdient hast, weil du vollkommen gehorsam warst und uns alles schenkst. Deswegen wollen wir auch dir gehorchen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns gehorsam machst und uns füllst mit Vertrauen auf unseren Gott, der uns nicht enttäuschen kann, dem nichts aus dem Ruder laufen kann, der über alles herrscht und all unsere Wege lenkt, wie es ihm gefällt, zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Hilf, dass wir das von Herzen glauben. Gepriesen seist du. Wir beten in Jesu Namen. Amen.